Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yoga-Lehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute gibt es eine Folge über einen Begriff, der so noch gar nicht richtig angekommen zu sein scheint. Der Begriff, um den es geht, heißt Muttertät. Und ich freue mich sehr, die beiden Schwestern und Doulas, Sarah und Natalia, mit mir an Bord zu haben. Denn die beiden beschäftigen sich schon etwas länger mit der ganzen Thematik. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ich freue mich im Übrigen auch, wenn du die Folge weiterempfehlst, wenn sie dir gefällt. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß.
Ja, ich freue mich total auf dieses Gespräch. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr hier seid, um mit mir über den Begriff oder eigentlich die Materie Muttertät zu sprechen. Hier im Gespräch mit mir dabei sind die liebe Sarah und die Natalia. Und wie ich heute rausgefunden habe, sind die beiden nicht nur Berufskolleginnen und Doulas, sondern wirklich Schwestern. Genau. Ja. Ihr seid Doulas Schwestern, arbeitet zusammen. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr so macht?
Gerne. Also ich bin Natalia, die ältere Schwester. Ich bin 37 und habe 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Sohn und mache zusammen seit circa 2 Jahren mit der Sarah, arbeiten wir als Doulas. Das heißt, wir begleiten Frauen in der Schwangerschaft, oft auch zur Geburt und im Wochenbett.
Und ich bin Sarah, 31 und habe einen 5-jährigen Sohn. Ansonsten habe ich dem nichts zuzufügen.
Perfekt. Aber ihr seid auch so ein bisschen Expertinnen zum Thema Muttertät, wie ich festgestellt habe, als ich auch nach dem Begriff gegoogelt habe. Da kommt ihr ja immer wieder.
Ja, wir haben uns letztes Jahr sehr intensiv damit beschäftigt und als wir auf diesen Begriff gestoßen sind, also auf den englischen Begriff, haben wir festgestellt, dass es dazu keine Artikel, keine Berichte, also eigentlich nichts auf Deutsch zu finden gibt. Mhm. Es waren immer nur englischsprachige Blogs, die darüber geschrieben haben. Und so haben wir uns an die Arbeit gemacht und das Wissen darüber übersetzt und verschiedene Medien angeschrieben und versucht, das Narrativ oder den Begriff auch in der gesamten Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, zu verbreiten, weil wir gesehen haben, jetzt in unserer nahen Umgebung, dass es vielen Müttern geholfen hat und dazu geführt hat, dass sie mehr Mitgefühl zu sich hatten.
Vielleicht, um einzusteigen, könnt ihr kurz erklären, was das überhaupt bedeutet? Was heißt Muttertät?
Na, das ist wie die Pubertät im Endeffekt. Also wenn du an die Pubertät denkst, ich weiß nicht, was fällt dir dazu ein? Körperliche Veränderungen?
Hormonelle Veränderungen?
Genau. Beziehungen verändern sich, es entstehen neue Beziehungen oder bei alten gibt es eventuell plötzlich kleine Krisen mit Eltern zum Beispiel oder mit dem Partner. Dann verändert sich so die Weltanschauung. Was ist mir wichtig? Der Sinn des Lebens? Wofür stehe ich auf? Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Und genau das kann man eigentlich dann auch für die Definition der Muttertät verwenden. Das ist eine Zeit des Werdens. Also es ist eine Phase, in der sich die Frau, die nicht Mutter war, zur Mutter entwickelt. Also es ist Mutterwerden, wenn ich das jetzt nochmal anders definieren würde.
Also das resoniert extrem bei mir, weil ich auch diese... Ich würde sagen, mindestens das erste halbe Jahr, wenn nicht noch länger, extrem als so eine Phase erlebt habe, die total instabil war. Also so total, man kann sich an nichts festhalten, irgendwie verändert sich alles und ich hatte das Gefühl, einfach nur in der Waschmaschine drin zu sein, die mich rumschleudert, nicht mehr zu wissen, wer ich bin, für was ich stehe, und ganz arg irgendwie überfordert zu sein mit dieser
Situation. Ja, es ist eine verwirrende Zeit, auf jeden Fall. Also aufregend, auch positiv. Aber wie du schreibst, also oder wie du sagst, instabil. Das heißt, es ist so, oft fehlt einem die Orientierung. Man weiß gar nicht, wohin, was man jetzt gerade macht, wieso man das fühlt, was man fühlt. Man erkennt sich kaum wieder. Es ist eine Entwicklungsphase, also eine wirklich so eine, wir erleben ja im Leben mehrere Entwicklungsphasen. Also wenn wir jetzt vom Baby zum alten Menschen werden. Und die Muttertät ist die Entwicklungsphase, die quasi komplett unbekannt ist. Also zumindest eben in Deutschland noch. Und die viel, mit der viele Frauen alleingelassen werden, weil sie es A, gar nicht wissen und B, von ihnen verlangt wird, dass man es ihnen nicht wirklich anmerkt.
Genau. Wie ist denn das? Bisher war, also durch das, dass es nicht mehr ein Wort dafür gab, wurde das gesellschaftlich überhaupt anerkannt, dass diese Phase des Mutterwerdens irgendwie eine vulnerable Phase ist oder eine besondere Phase ist? Oder ist es eher so, dass man halt gesellschaftlich erwartet hat, dass einfach alles gleich bleibt?
Also ich würde sagen, dass der Mutter schon eine Veränderung von außen angesehen wurde, aber sie wurde ja eher als anstrengend und unter Hormonen angesehen und eher so eine Zeit, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Natalia, vielleicht kannst du mir helfen.
Naja, es wurde darauf gewartet, dass sie wieder die Alte wird.
Korrekt, das wollte ich sagen. Also bis sie, weiß ich nicht, nach der Geburt oder dann nach dem Abstillen, es wird immer wieder so eine Zeit gesetzt, wann die Mutter hoffentlich wieder die Alte wird. Und diese Erwartung wurde von außen eher vertreten.
Das finde ich eine super spannende Beobachtung. Das heißt, man erwartet eigentlich immer noch wahrscheinlich sehr oft, dass die Frau oder die Mutter wieder die Alte wird. Und da kommt mir gerade als erstes in den Sinn die ganzen Promis, die nach irgendwie 2 Monaten wieder den Body hier am Strand ausführen und den Druck erzeugen, dass man auch das Gefühl hat, ich muss jetzt wieder gleich aussehen.
Aber und auch beruflich. Entschuldigung, also auch beruflich wird irgendwie erwartet von den meisten Müttern, dass man ihnen das nicht anmerkt, dass sie Mütter sind.
Also und auch von den Freunden.
Manchmal, also, ja.
Ja, weil es ist ein Kompliment, wenn man dir nicht anmerkt, dass du Mutter bist. Du bist genauso wie davor.
Du bist witzig, du siehst genauso gut aus. Ja. Genau, man merkt dir gar nicht an, dass du Mutter bist, weil was? Weil Mutter. Also das ist auch so eine Sache, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber häufig, tatsächlich höre ich das Kompliment, man merkt dir gar nicht an, dass du 3 Kinder hast oder dass du Mutter bist. Ich weiß, dass es gut gemeint ist, aber ich frage mich dann, okay, wie sollte ich denn sein mit 3 Kindern? Also
das ist, ja, also wenn ich euch richtig verstehe, dann sagt ihr auch, dass es eben oft als Kompliment rübergebracht wird, wenn man sagt, okay, man merkt ihr das gar nicht an. Das heißt, genau. Die Gesellschaft möchte eigentlich, also oder ja, im Umkehrschluss bedeutet das, Mutter zu sein, wenn man das anmerkt, dann hat man das ein bisschen verkackt, dann ist das negativ.
So fühlt sich's an. Wobei auf dem Spielplatz natürlich solltest du nur die Mutter sein. Da, wenn du irgendwie jetzt zu gut aussiehst oder so, dann hast du wohl zu Hause dich nicht mit deinem Kind beschäftigt, sondern mit dem Spiegelbild. Also das ist so eine Kontroverse, dieser Zwiespalt. Einerseits, du sollst arbeiten, als wärst du keine Mutter, aber du sollst dich um dein Kind kümmern, als würdest du sonst nichts anderes machen. Oder als gäbe es sonst nichts Wichtiges für dich. Als wäre das die einzige Priorität. Das ist so ein bisschen dieser Leistungsdruck von außen. Und es gibt überhaupt keine, also können wir auch wieder mit der Pubertät vergleichen. Bevor es dieses Wort gab, Pubertät, bevor man diese Entwicklungsphase erkannt hat und quasi Kinderarbeit verboten hat, also es ging ja gesellschaftlich einher, historisch gesehen, dass man gesagt hat, okay, das sind noch Kinder, das ist die Übergangsphase und dann sind sie erwachsen und das und das darf man dann von ihnen verlangen. Bevor man diese Entwicklungsphase anerkannt hat, hat man einfach gesagt, okay, diese Kinder sind gerade ein bisschen anstrengend und verrückt geworden. Also dieser Begriff hat geholfen, gesellschaftlich einmal Verständnis zu erlangen und Mitgefühl für diese Entwicklungsphase. Und dann natürlich auch die Jugendlichen selbst hatten dann endlich ein Rahmenkonzept, dass sie irgendwie nicht mehr verrückt galten, sondern dass es ganz normal war. Es hat irgendwie normalisiert, was sie empfunden haben und ihr Empfinden auch irgendwie bestätigt.
Also. Ich glaube, also was da auch ist, ich finde das immer krass, wenn man Teenager so extrem ernst nimmt. Also einerseits muss man sie ernst nehmen und auf Augenhöhe mit ihnen sprechen, aber dann gleichzeitig kann man Teenager, ich weiß nicht, 14-Jährige nicht dafür belangen, was sie mit 14 mal gesagt hat, weil halt hormonell im Hirn noch ganz andere Prozesse vorgehen. Und auch wenn sie vielleicht schon ausgewachsen ist, diese 14-Jährige, dann heißt es noch nicht, dass das Hirn so gereift ist, dass das Kind, was ja eigentlich noch ein Kind ist, komplett weiß, was es tut.
Absolut. Und da sagst du was, weil das sieht man nämlich nicht von außen, dass das Gehirn noch nachreift. Man sieht den Körper. Der Körper mag so wie ein Erwachsenenkörper aussehen. Aber innen drin, die Prozesse, die Umbauprozesse, die im Gehirn stattfinden, die sind noch nicht abgeschlossen. Und das merkt man dann eben im Verhalten. Und das kann man auch wieder, ist auch wieder sehr ähnlich in der Muttertät. Man sieht von außen, dass die Frau schwanger wird. Man sieht, der Körper verändert sich. Und irgendwann nach der Geburt ist dann auch ein Kind da. Aber das ist nicht der Moment, wo die Frau schon Mutter ist. Also offiziell ja, im Ausweis, aber
sie ist noch nicht angekommen in ihrer neuen Identität, oder?
Richtig, genau, perfekt gesagt. Und in ihrem Gehirn finden sehr ähnliche Umbauprozesse statt, wie auch in der Pubertät. Also das Gehirn verändert sich. Das konnte nachgewiesen werden mit einem Bildgebungsverfahren, also mit MRT-Bildern, von MRT-Scans von dem Gehirn, hat man gesehen, dass es eine genauso starke Veränderung in der grauen Masse, also in der Struktur des Gehirns gibt, wie in der Pubertät. Das heißt, da passiert tatsächlich, bedingt durch die Hormone, ein ähnlicher Umbau wie in der Pubertät an anderer Stelle, weil wir eben andere Areale benutzen als Mutter, brauchen als wie jetzt in der Pubertät. Aber auch da passieren wirklich mit der Zeit erst, reift das Gehirn, dass wir nicht verlangen dürfen, dass jemand nur, weil dieses Kind jetzt geboren ist, sofort wie eine Mutter agiert und funktioniert und alles beherrscht. Es ist ein Werden. Und das ist schwierig, weil als Mutter hast du eben noch das Baby dazu. Mhm. In der Pubertät bist du alleine mit diesen Umbauprozessen und mit diesen verwirrenden Gefühlen und kannst dir irgendwie Zeit für dich nehmen. Und als Mutter musst du eben sofort jemand 24/7 versorgen.
Und das auch noch mit Schlafmangel, den du als Teenager auch nicht hast, weil da hast du genug Zeit für dich, um auch auszuschlafen bis 12. Als Mutter, wie du sagst, muss man sich eben 24/7 um das Baby kümmern und der Fokus rückt ja mehr auf das Baby als auf einen selbst, was diesen Prozess auch noch erschwert.
Voll, voll. Vielleicht als kleines Beispiel, ich habe in einer früheren Podcast-Folge mit einer Frau, mit der Lisa Falco, gesprochen. Sie hat ein Buch über diese hormonellen Prozesse geschrieben. Es ist sehr, sehr empfehlenswert. Sie hat mir erklärt, dass zum Beispiel die Areale im Hirn, die für Ängstlichkeit sorgen, ganz stark wachsen und dass es da halt einfach hormonelle Gründe gibt, warum eine Mutter, kurz nachdem sie geboren hat, alle paar Minuten ins Zimmer geht und checkt, ob ihr Baby noch atmet. Ja. Und das passiert wahrscheinlich jeder Mutter und jede Mutter merkt auch, das ist total übermäßiges Gluckenverhalten und ich will das jetzt gar nicht, aber das ist fast schon zwanghaft, dass man trotzdem gucken muss, ob sein Baby noch lebt, weil man plötzlich furchtbare Angst vor allen Sachen hat und das Gefühl hat, mein Kind könnte überall irgendwie sterben. Und ich finde es so hilfreich zu wissen, dass wir halt nicht spinnen, sondern dass unser Gehirn sich entwickelt und umbaut und Evolution. Also ja, genau, dass die ganze Entwicklung so stattgefunden hat, weil die Babys dann eher überlebt haben bei den Müttern, bei denen das passiert ist, die dann vorsichtiger geworden sind. Das finde ich, hilft sehr, 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 das zu wissen.
Auf jeden Fall. Also das hilft eben, sich selbst zu verstehen und nachsichtiger mit sich zu sein. Und bei der bei den Veränderungen jetzt noch in der Pubertät, die im Gehirn stattfinden, da sagt man auch, das ist grundsätzlich so, dass wenn so starke, also weil es geht ja um diese Hormonkonzentration, die da abfällt, die das vor allem bewirkt. Das heißt, du in der Schwangerschaft hast du 300 bis 400-fach Konzentration an bestimmten Hormonen im Vergleich zu Nichtschwangerschaft. Und dann fällt das ja rapide ab mit der Geburt. Also während der Geburt piekt es und dann nach der Geburt fällt es rapide ab. Und dann gleicht sich das, je nachdem, wie lange man stillt und so weiter, gleichen sich die Hormone irgendwann im Laufe der Zeit wieder an. Und der Umbauprozess, der da im Gehirn stattfindet, hat die Funktion, uns auf diese neue Lebensphase, die da auf uns wartet, vorzubereiten. Und das ist auch in der Pubertät so. Also diese Umbauprozesse in der Pubertät, die sollen den Jugendlichen darauf vorbereiten, auf die Erwachsenenphase, auf dieses Erwachsenenleben. Es geht aber nicht von heute auf morgen. Und in der Muttertät haben wir noch weniger Zeit. Mhm. Also die Pubertät geht ja jetzt über einige Jahre und also dieser Hormonkonzentrationsanstieg, der geht über mehrere Jahre. Und bei der Muttertät haben wir diesen starken Abfall ja recht schnell. Innerhalb von 9 Monaten steigen sie und dann fallen sie rapide ab. Also da müssen wir noch schneller uns anpassen und fühlen dadurch vielleicht noch eher dieses Chaos. Und es ist eine vulnerable Zeit. Also auch die Pubertät, das weiß man ja, das ist ja eine Zeit, wo oft Angststörungen oder Depressionen eher passieren als jetzt im Erwachsenenalter. Und dasselbe weiß man auch von der Muttertät, dass es eben sehr wichtig ist, Frauen in dieser vulnerablen Zeit, in dieser Anpassungsphase zu unterstützen. Weil das sonst, ich meine, das wäre sogar bei 30% die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben eine Depression zum Beispiel, unter Depressionen leiden, also dass das wahrscheinlicher ist.
Ja. Ja, wie würde eurer Meinung nach das aussehen? Eine perfekte Welt, in der man Muttertät anerkennt? Wie werden da Frauen unterstützt?
Also in erster Linie wird ihnen ermöglicht, dass sie Unterstützung kriegen. Heißt, Partner wird freigestellt oder eben, weiß ich nicht, Schwester, Oma, Opa, irgendwer, der die Frau unterstützen kann, damit sie dann nicht alleine sind. Mhm. Das wäre so ein erster Schritt, glaube ich, um das anzuerkennen. Natalia, mach gerne weiter, wenn dir noch was einfällt.
Ja klar, also ein Familienschutz, weil Mutterschutz ist ja die eine Sache, aber jemand muss sich ja auch um die Mutter kümmern. Im Mutterschutz kümmert sich ja die Mutter um das Baby. Genau. Das heißt, einen Familienschutz zu etablieren, das zu ermöglichen, ehrlich die Erfahrung in dieser Muttertät zu teilen. Weil das ist auch ein Problem. Mhm. Ein Baby, jeder, der auch mehrere Kinder hat, weiß, dass die super individuell sind. Das Empfinden, das man als mit einem Baby hat, ist total individuell. Die einen haben ständig Hunger, die anderen sind eher satt, die einen schlafen leicht ein, die anderen weniger. Es ist so divers, was man für Erfahrungen macht. Und das erzeugt dann, wenn man sich nicht mit dem ehrlich austauscht, erzeugt es so ein Druckgefühl oder man hat das Gefühl, man versagt, man macht etwas falsch. Es würde an mir liegen, wie mein Kind schläft und wie lange es schläft und wie oft es trinkt. Und das wird dann natürlich durch Social Media nochmal ein bisschen verstärkt, weil oft nur die Highlights geteilt werden. Und sobald man anfangen würde, alles zu teilen, nicht nur die Highlights, sondern eben auch die normalen Momente, wir müssen gar nicht ins andere Extrem gehen, sondern mehr Normalität, würde es bestimmt helfen, dass man sich nicht als Versagerin fühlt oder normal fühlt.
Vor allem Eltern von nur einem Kind, die nicht selber das erleben, dass jedes Kind anders sein kann. Mhm. Ich meine, spätestens ab dem zweiten Kind merkt man wahrscheinlich, dass man, auch wenn man alles genauso macht, das Kind nicht unbedingt das Gleiche ist, was da geboren wurde. Aber beim ersten Kind, da denkt man noch sehr, dass man selber dafür verantwortlich ist, wie das Kind sich verhält. Ja. Entspannte Eltern, entspanntes Baby, oder was wird da immer gesagt?
Ja, schlimmer Spruch, als wäre man dafür verantwortlich. Und Ein weiteres Problem, finde ich, ist, dass die Arbeit, die man da leistet oder das, was man tut, so unsichtbar ist.
Ganz wichtig.
Also in der Schwangerschaft ist noch der Fokus auf der Frau. Die Leute stehen auf, wenn man in die Metro steigt und machen einen Platz. Man ist oft beim Arzt. Jeder erkundigt sich nach deinem Wohlbefinden. Und ab dem Moment, wo das Baby da ist, kriegt man Nachrichten, wie hat das Baby geschlafen, wie hat das Baby gegessen, wie geht's dem Baby? Keine Ahnung, frag das Baby. Ja. Du schreibst mir. Und auch die Arzttermine hören auf, also es gibt nur noch Arzttermine für das Baby. Man merkt diesen Fokus in der Gesellschaft, der sich von der Frau zum Baby wendet, so extrem. Und das, was sie leistet, ist nicht nur, dass es niemand interessiert, es wird nicht wertgeschätzt, es wird gar nicht gesehen. Und dann denken viele, okay, ich habe heute nichts gemacht, weil keiner klopft dir auf die Schulter. Hey, du hast zwar nur 4 To-Dos, aber nonstop, immer wieder in Dauerschleife geleistet. Also das wäre auch ein wichtiger Punkt, die Anerkennung dieser Leistung. Es wird nämlich unterstellt, dass du es von alleine machst, weil du es gerne machst, weil du einfach zur Mutter geboren bist.
Und weil es natürlich ist und irgendwie
und weil es natürlich ist.
Unserer Natur liegt, dass wir jetzt das uns komplett hinten anstellen. Für mich war das auch einer der allergrößten Schocks, diese unsichtbare Arbeit. Also einerseits habe ich mich nie und auch nicht kurz nach der Geburt voll und ganz nur als Mutter identifizieren können, sondern habe auch meinen Selbstwert sehr an dem festgemacht, was ich leiste. Ich sage nicht, dass es gesund ist, aber das war halt so. Und es war auch sehr, wie viel ich arbeite, wie viel ich schreibe, wie viele Texte ich veröffentliche. Damals war ich noch Journalistin. Und dann ist man plötzlich Mutter und erstmal geht das ja nicht. Du bist halt einfach nur Mutter am Anfang. Und gleichzeitig stehst du den ganzen Tag, versuchst noch irgendwas vielleicht im Haushalt zu machen und trotzdem sieht die Bude danach aus, einfach nochmal 20 Mal schlimmer, wie sie am Morgen ausgesehen hat. Ja. Und am Abend hast du das Gefühl, ich habe überhaupt nichts erreicht. Ich habe überhaupt nichts erreicht. Und das hat mich extrem fertig gemacht. Und ich glaube, dass es extrem wichtig wäre, da so ein bisschen zu sensibilisieren, dass die Frauen wissen eben oder diese Wertschätzung auch mitbekommen, dass es reicht und ganz, ganz viel ist, wenn man es von einem Morgen bis zu einem Abend ohne einen Nervenzusammenbruch geschafft hat.
Ohne Pause. Also es ist ja, das ist wirklich eine Dauerschleife, die du da leistest. Stillen, wickeln, zum Schlafen begleiten und wieder von vorne dasselbe, die ganze Zeit. Und keine Zeit, vor allem am Anfang. Ich meine, das ändert sich natürlich, wenn das Kind größer wird, aber am Anfang wirst du so wahnsinnig vereinnahmt.
Ja. Und du schläfst ja selber nicht mehr so wie davor auch. Also du bist ja ständig, selbst wenn du schläfst, bist du irgendwie im Dienst, weil du so einen leichteren Schlaf hast.
Aber es gibt dafür keine Anerkennung. Na klar, jeder sagt, wow, du hast einen super Artikel geschrieben oder du hast so und so viele Artikel im Monat geschrieben. Keiner sagt, hey, dein Kind entwickelt sich ja total gut die letzten 3 Monate.
Es ist sogar viel schlimmer. Man muss sich oft, finde ich, dafür rechtfertigen, dass man in der Elternzeit keinen Urlaub macht, ein Jahr oder wie lange die Elternzeit dauert. Dass man da schon viel zu tun hat.
Ja, es wird ja oft als Elternurlaub genannt. Aber es ist überhaupt kein Urlaub.
Ich glaube, das ist eben, da merke ich halt auch noch einen ganz großen Unterschied zu jetzt Deutschland und der Schweiz. In der Schweiz haben wir nur einen 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub, der heißt offiziell so. Das sind 14 Wochen. Das sind, es sind gerade mal ein bisschen über 3 Monate, wo man bezahlt ist, 80% seines Gehalts erhält. Also nachdem ich jetzt ein Kind geboren habe, weiß ich, dass ich 3 Monate gebraucht habe, um überhaupt ansatzweise in einen Rhythmus reinzukommen. Und auch nach 3 Monaten war mein Kind noch irgendwie alle 2 Stunden an meiner Brust. Und ich hätte gar keine Chance gehabt, meinen Job wieder aufzunehmen. Ich hätte mit 3 Monaten mein Kind auf brutalste Weise abstillen müssen, also gegen den Willen und einfach mit hohem Entzug. Ich hätte mein Kind zu 80% in eine Kita geben müssen. Also ich finde es einfach total absurd und halt nicht nur für das Kind. Für das Kind wäre es auch total schlimm, aber auch für die Mütter, die derart unter Druck geraten.
Ja, also ich habe oft drüber nachgedacht, als mein Kind ungefähr so 3 Monate alt war, dass jetzt in anderen Ländern ich jetzt zurück an den Arbeitsplatz müsste und dachte mir, unmöglich, unmöglich. Ja. Wie du sagst, da war gerade der Nebel vom Wochenbett irgendwie weg. Da habe ich gerade gemerkt, okay, dieser Ausnahmezustand, wo ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass der weggeht, der ist jetzt mein neues Leben. Also ich dachte immer, okay, und jetzt, also nach paar Wochen, nach 2 Wochen, dann wird's gut. Okay, wenn ich nichts mehr spüre von der Geburt, dann. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, dieser Normalzustand, auf den ich warte, der wird nie wiederkommen, weil dieser Ausnahmezustand, der ist jetzt mein normales Leben. Und man muss ja auch dazu sagen, das Kind entwickelt sich ja auch die ganze Zeit, vor allem im ersten Jahr, so wahnsinnig schnell. Ja. Da denkst du nach 3 Monaten, okay, jetzt kenne ich dich und wir haben irgendwie einen Rhythmus, ich weiß, was du brauchst. Und dann wachst du auf und denkst dir, wer hat mein Baby ausgetauscht? Auf einmal will es wieder ständig an die Brust oder lässt einen Schlaf plötzlich aus. Also es passiert ja so, so viel in den ersten 12 Monaten. Da kann man überhaupt noch von keiner Regelmäßigkeit sprechen. Und du bist nur am Anpassen. Also du läufst eigentlich nur so hinterher. Du bist nur am flexibel sein. Und das ist für viele auch oft ein großer Schock, wenn sie es vorher gewohnt waren, die Kontrolle über ihr Leben zu haben und die Kontrolle über ihren Alltag zu haben. Weil es oftmals so das erste Mal ist, dass sie wirklich merken, dass sie überhaupt keine Kontrolle haben. Du kannst dich nicht um 15 Uhr verabreden und pünktlich da sein wie früher, weil du eventuell, gerade wenn du rausgehen willst, doch die Windel gerade voll gemacht wird oder gespuckt wird, die ganzen Klamotten, oder plötzlich das Kind Hunger hat. Also das ist auch oft ein Schock für Frauen, kriegen wir so mit, dass sie plötzlich keine Kontrolle mehr haben und das vorher so gut hinbekommen haben. Und auch zum ersten Mal vielleicht dieses Gefühl vom Versagen überhaupt haben, weil sie zuvor in der Arbeit so gut performt haben und irgendwie alles lag in ihren Händen. Also wenn du irgendwo nicht so gut warst, dann lag es an dir, dass du dich eingelesen hast oder eingearbeitet hast und dann hat es gepasst. Und mit dem Kind hast du manchmal Momente, wo einfach nichts funktioniert. Und dann denkst du das erste Mal, okay, ich kann gar nichts.
Ja. Ja, total. Und man muss auch sagen, dass, weil du gesagt hast, nach 3 Monaten hast du das dann ungefähr realisiert, dass du nicht mehr zurück zum alten Ich kommst oder dass dein neues Leben eben so ist. Und 3 Monate ist aber auch sehr schnell. Also es gibt Frauen, bei denen das einfach viel länger dauert und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber umso absurder ist es, dass sie nach 3 Monaten jetzt zum Beispiel in der Schweiz dann wieder zurück in die Arbeit sollen und in ihre alte Rolle gedrängt werden.
Ja. Ja, es ist Wahnsinn. Gibt es was ihr sagt, also irgendwelche Tipps, wenn ihr Frauen auch durch die Schwangerschaft schon begleitet, kann man da darauf vorbereiten oder zumindest, wenn die Frau dann in einer solchen Krise drin steckt, gibt es da was ihr ratet, wie man da ein bisschen besser copet vielleicht?
Also das Wissen allein bereitet ja schon sehr vor, das zu sensibilisieren, das Verständnis dafür zu entwickeln, für sich und auch für andere Frauen.
Ja, und dass man auf jeden Fall offen ist für alle Gefühle. Mhm. Wir merken, dass es wirklich einen Riesendruck gibt. Man müsste als Mutter die ganze Zeit dankbar sein dafür, dass man ein Kind hat, weil die Zeit läuft so schnell und genieße jeden Moment. Und das ist das Beste, was mir je passiert ist. Es muss, finde ich, viel offener darüber gesprochen werden, dass auch Mütter Aspekte des alten Lebens vermissen, manchmal überhaupt keine Lust drauf haben, gerade Mutter zu sein, also auf diesem Job Mutter zu sein, sich freuen, wenn das Kind schläft oder auf die Uhr schauen, wann es soweit ist. Ja. Und dass das alles nicht bedeutet, dass du nicht geeignet bist als Mutter, dass du nicht dankbar für dein Kind bist, dass du dein Kind nicht liebst, sondern dass es dazugehört, dass diese widersprüchlichen Gefühle, das ist das, was ich gerne Frauen mitgebe. Es ist nicht alles nur rosa und es ist vollkommen okay. Das ist normal, das ist keine Krankheit oder das ist nicht irgendwie das Zeichen, dass du ungeeignet bist. Es gehört dazu. Und Gefühle werden intensiver. Also die Höhen, die du erlebst, die werden höher. Also wie sehr dich das Lachen von deinem Kind, wie sehr das dein Herz ergreifen kann und erwärmen kann. Und auf der anderen Seite kannst du plötzlich Wut spüren, die du gar nicht von dir kanntest, weil du vorher eine entspannte Person warst und plötzlich könntest du an die Luft gehen und denkst dir, was ist los mit mir? Und teilweise liegen diese zwischen diesen Gefühlen ein paar Minuten.
Ganz kurz, ja.
Und du denkst dir, was ist los mit mir?
Voll. Mir hat das auch extrem geholfen, wo ich mir irgendwann hatte ich so ein schlechtes Gewissen und dann habe ich mir plötzlich gesagt, hey, aber eben, ich sehe jetzt diesen Alltag vor allem, den Alltag wirklich als Mutter, Job. So die Gefühlsebene, wie sehr ich mein Kind liebe, das ist was ganz Separates, diese Verbindung. Arbeit im Alltag, das ist ein Job, den ich mache als Mutter. Das ist Arbeit. Und ich hatte auch in meinem alten Beruf als Redaktorin nicht immer Bock, arbeiten zu machen. Und es gab Sachen, irgendwelches Zeug zu machen, das hat mich total angekotzt. Und da habe ich mir auch nicht gedacht, oh Gott, ich bin eine schlechte Journalistin, weil ich jetzt nicht Texte redigiere von anderen oder irgend sowas halt. Und für mich ein ganz, ganz großer Trigger war, als mein Kind, ich würde sagen so 2 war, als er immer wollte, dass ich mit ihm Auto spiele. Wow, das hat mich so getriggert, weil ich es einfach gehasst habe, stupide mit diesen Spielzeugautos hin und her zu rollen. Und es hat mich so fertig gemacht, weil ich wusste, dass mein Sohn das jeden Tag möchte und dass es mich halt schon einfach schon nur, wenn er mich fragt, so, so wütend macht, weil ich diese Autos so sehr hasse und das Gefühl habe, ich verschwende meine Zeit so krass. Und irgendwann konnte ich es ein bisschen einfacher nehmen, indem ich mir einfach gesagt habe, eben, es ist halt ein Teil dieses Jobs, der mich ankotzen darf. Und das ist so cool.
Ja.
Ändert nichts daran, dass ich meinen Sohn über alles liebe. So.
Nein, so überhaupt nicht. Ja. Und bei jedem Job erlauben wir uns das, diese Momente zu haben, nur bei dem nicht.
Genau.
Weil da ist es von Natur aus permanente Glücksgefühle.
Ja,
aber man orientiert sich so sehr an dem, was man außen sieht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man so ehrlich damit umgeht, weil es reicht, dass man eine Mutter im Spielplatz mit seinem Kind im Sandkasten sitzen sieht, wie sie da 15 Minuten spielt. Man hat gerade den Moment abgepasst und man selber denkt sich, oh Gott, ich weiß nicht, wann ich mit meinem Kind im Sandkasten spiele. Ich finde das so super langweilig, da im Sandkasten zu sitzen. Was bin ich für eine Mutter? Die Mutter macht das jetzt die ganze Zeit schon und schon hat man so ein schlechtes Gewissen und so einen Druck, der irgendwie aufgebaut wird.
Ja. Und manche machen gerne spielen gerne Rollenspiele, manche basteln gerne, manche werden wahnsinnig beim Basteln. Also es ist alles erlaubt. Wir empfehlen, dass man die Schwangerschaft auch dazu nutzt, um Zeit mit sich zu verbringen und sich kennenzulernen und auf sich zu hören, weil höchstwahrscheinlich in den ersten Monaten, wenn das Kind da ist, wirst du nicht viel Zeit für dich finden. Und dann auch dein Fokus geht automatisch auf dieses Kind und du hast so einen Tunnelblick und versuchst, permanent für das Kind da zu sein. Das heißt, dass du bereits in der Schwangerschaft vielleicht also Journaling betreibst, dass du dir quasi 3-4 Fragen am Abend stellst, um herauszufinden, was tut mir gut, was raubt mir Energie, was ist mir wichtig, wofür bin ich dankbar. Wirklich jetzt nicht ellenlang Seiten schreiben, aber einfach Kontakt zu dir.
Ja, in Verbindung kommen.
In Verbindung kommen mit deinen Bedürfnissen und auch wissen, was deine Bedürfnisse sind und wie du sie erfüllst. Weil du dann als Mutter, wenn du dann schwierigere Phasen hast oder eben Schuldgefühle oder auch gar nicht weißt, was du jetzt gerade benötigst, da reinschauen kannst und dann siehst, ah, okay, das mag ich, das tut mir gut, das füllt meine Energiereserven und dann darauf zurückgreifen kannst. Also so ist die Hoffnung dahinter. Man ist ja auch in der Schwangerschaft etwas sensibler oder hat seine Grenzen irgendwie schon viel, viel früher als jetzt nicht schwanger. Und auch da Nachsicht mit sich zu haben, das ist wichtig. Also ja, du bist vielleicht überempfindlich, wenn man das jetzt negativ formulieren will. Aber das ist wichtig, weil du schützt ja dieses neue Leben in dir und nutze das, um dahin zu schauen. Also all diese intensiven Gefühle auch schon der Schwangerschaft sind Einladungen, um sich hinzusetzen und sich das anzusehen, weil da, wo du danach hingehst, nach der Schwangerschaft, wirst du erstmal nicht so viel Zeit dafür haben. Da willst du diese Koffer nicht mitnehmen. Also guckst du dir vorher an.
Eigentlich hat das die Natur ja auch schon so eingerichtet, ja, dass die Schwangerschaft tatsächlich eine Vorbereitung dafür ist, wo es dann hingeht. Nur leider, also auch hier in der Schweiz haben wir auch Arbeiten bis zur Geburt, ist Pflicht, auch kein Mutterschutz. Und ich sage nicht, dass in Deutschland alles super ist, aber das ist genau der Punkt, dass die Gesellschaft es uns überall auf der Welt wahrscheinlich mittlerweile es nicht mehr allzu einfach macht, uns in diesen eigentlich sehr natürlichen Flow reinzugeben und all diese Sachen über uns zu lernen, diese alten Verknüpfungen vielleicht auch zu lösen, die uns hindern, dann unvorbelastet in so eine Mutterschaft reinzustarten.
Ja, möglichst frei, möglichst ohne Koffer und Ballast. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil sowas wie ein Mutterschutz vor der Geburt, mag sein, dass für manche Frauen das gar nicht notwendig ist. Es ist ja individuell. Manche wollen selber und bestehen sogar darauf, dass sie bis zum Schluss arbeiten. Das ist okay, aber es ist ein Zeichen, finde ich, von der Gesellschaft. Also wenn du diese Option hast, diesen Mutterschutz, in diesen Mutterschutz gehen zu können, dann ist es so ein Zeichen in die Gesellschaft. Wir wissen, dass das jetzt eine Phase ist, in der du dich damit beschäftigen solltest oder kannst, wenn du möchtest. Und das ist auch in Deutschland, soll ja jetzt, ich glaube, diesen Sommer ein Partnerschutz quasi eingeführt werden. Also 2 Wochen, in denen Partner, Partnerin eben nach der Geburt voll bezahlt zu Hause bleiben können, ohne dass Urlaubstage dafür.
Das ist fantastisch.
Okay. Ja, das ist ja eine EU-Richtlinie, die eigentlich schon fast überall ist. Aber Deutschland hat noch lange gebraucht, weil sie gesagt haben, wegen der Elternzeit brauchen sie sowas nicht. Ja. Doch, brauchen sie schon. Und ist auch wieder ein wichtiges Zeichen nach außen hin, dass gerade dieser Anfang wichtig ist für die Familie. Weil durch die Elternzeit hat sich so entwickelt, dass in Deutschland die meisten Partner, Partnerinnen dann erst die letzten 2 Monate, also 13., 14. Lebensmonat, dann Urlaub gemacht haben oder da dann die Elternzeit genommen haben. Und das ist ja schon recht spät. Da ist ja schon sehr viel Zeit passiert. Und da dann irgendwie plötzlich die ganzen Aufgaben zu übernehmen, den Alltag mit dem Kind, das ist dann viel schwieriger. Und deswegen ist es so wichtig.
Nur die Mutter, wenn bis dahin nur die Mutter verfügbar war, dann ist auch klar, dass das Kind dann erstmal nur zur Mutter geht. Bis
auch, auch natürlich. Das, ja.
Automatismen.
Ist dran gewöhnt. Und ich finde, dieser Partnerschutz, der zeigt auch, dass es wichtig ist, dass auch die Gebärende eben direkt nach der Geburt entlastet wird. Weil da eben jemand da ist, der für sie Essen machen kann, der sich um sie kümmern kann. Und für sie bleibt letztlich die Aufgabe, sich zu erholen und das Baby kennenzulernen. Und natürlich kann außer dem Stillen der Partner, die Partnerin alles andere übernehmen für das Baby. Das ist ja auch.
Würdet ihr sagen, dass so die intensivste Phase dieser Muttertät wirklich gleich, also ab Tag 1 nach der Geburt losgeht und dann so ein bisschen sanfter wird? Oder wie verhält sich das? Und vor allem auch, wie lange dauert das so plus minus? Kann man das überhaupt sagen?
Das ist super schwer sozusagen. Das ist so individuell. Und es kommt auch sehr darauf an, wie sehr man sich darauf einlässt. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich versucht, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, dann dauert der Prozess meistens länger und ist auch noch viel anstrengender.
Ja, und es fängt bestimmt schon in der Schwangerschaft an. Also nicht erst nach der Geburt, sondern in der Schwangerschaft. Die Schwangerschaft ist ja die Vorbereitung auf die Zeit danach. Und da fängt schon irgendwie die Persönlichkeitsveränderung, die Prioritäten werden anders, die Themen, die einen interessieren, werden anders. Eben der Körper verändert sich auch schon.
Auch da entstehen manchmal schon Ängste, die man vorher nicht kannte. Also das beschreiben die Schwangeren, dass sie plötzlich irgendwie, wenn der Partner sagt, er ist um 13 Uhr zu Hause und 10 Minuten später kommt sie in den 10 Minuten schon so eine Angst empfinden, die sie von sich gar nicht kannten. Also als Beispiel.
Das auch schon so ein gluckenhaftes Verhalten, in Anführungszeichen. Aber bestimmt ist das erste Mal und das erste Jahr am intensivsten. Natürlich wird mit jeder Schwangerschaft wird man ja nochmal dieser hohen Hormonkonzentration ausgesetzt. Und von der Forschung her hat man jetzt nur mit Tieren das betrachtet, also mit Nagetieren, mit Mäusen hat man diese Versuche gemacht und hat gesehen, dass bei denen zumindest diese krasse Gehirnstrukturveränderung, also beim ersten Mal ist sie am stärksten. Bei den Folgeschwangerschaften verändert sich auch immer wieder was, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie beim ersten Mal. Das kann man jetzt aber auch nicht 1:1 auf die Menschen übertragen. Das ist jetzt nur so das erste Indiz. Wie gesagt, die Forschung, was Mütter angeht, ist sowieso sehr jung und sehr fresh. Da gibt es sehr wenig bis jetzt. Man hat, wenn man Mütter betrachtet hat, hat man sie immer im Zusammenhang mit dem Kind. Also weil man irgendwie an der Entwicklung vom Kind interessiert war und dann war die Mutter halt wichtig, weil die halt mit ihm interagiert. Aber Mütter allein zu betrachten in der Forschung und ihr Wohlbefinden, das ist sehr neu. Und deshalb gibt es da noch nicht so viel Forschung. Wir wissen aber, dass sich Frauen, also aus eigenen Erfahrungen jetzt, eine Zweifachmutter, eine Dreifachmutter, du veränderst dich immer mit jedem Kind. Ja. Also da passiert immer irgendwas. Natürlich haut es dich wahrscheinlich nicht mehr ganz so aus den Socken wie beim allerersten Mal. Mhm. Und beim ersten Mal wirst du Mutter und beim zweiten Kind bist du schon, wenn es kommt. Also du empfängst es als Mutter. Das ist schon mal ein großer Unterschied.
Ja. Dann wirst du einfach noch zur Mutter von diesem spezifischen Kind wahrscheinlich.
Genau. Mhm. Und von zweien. Also es bringt ja immer noch was anderes. Und wie du sagst, da kommt ja noch eine andere Persönlichkeit dazu.
Genau.
Aber ich würde sagen, am intensivsten ist das erste Mal und diese ersten 12 Monate. Plus Schwangerschaft noch dazu. Mhm. Aber das ist sehr individuell. Also viele Frauen sagen auch, sie verändert sich immer noch, also weil das Kind verändert sich ja auch. Das kommt ja dann auch, dann wird's 3, dann geht's in den Kindergarten, dann kommt es in die Autonomiephase und so weiter und so fort. Man wird immer wieder gechallenged.
Ja, es ist super spannend. Und ich find's extrem wertvoll, dass eben wir endlich so einen Begriff haben. Und auch vielen Dank für eure Arbeit, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ich glaube, das nimmt ganz, ganz vielen Frauen extrem viel Last von den Schultern. Gibt es noch irgendwas, wo ihr das Gefühl habt, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen? Irgendwas, ein Thema, das da reingehört und angesprochen werden muss?
Ich gucke schnell meine Notizen, aber nein, ich denke, vielleicht für den Schluss, also nochmal, es ist mehr ein Werden als ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Es ist, dass man sich und dass wir uns wünschen, dass dieser Begriff es einmal den Frauen möglich macht, mehr Geduld und mehr Mitgefühl für sich zu haben und auch ihrer Umgebung, also ihrer nahen Umgebung, Familie, Freundeskreis, Partner, Partnerin und dann letztendlich auch dann der Gesellschaft, dass sie das anerkennt, dass wir nicht Mütter sind, sondern Mütter werden und dass das umso besser funktioniert, je mehr Anerkennung und Unterstützung wir bekommen.
Ja. Je mehr diese Mutterwerdungsphase auch als solche akzeptiert und anerkannt wird. Ne?
Und ja, unterstützt. Mit allen Gefühlen, mit allen Emotionen, die dazugehören.
Bam. Ich glaube, das war ein super, super Schlusssatz.
Hey, dann vielen Dank.
Möchte ich mich ganz, ganz herzlich für eure Arbeit und für eure Zeit heute bedanken.
Danke für die Einladung.
Und für alle, die zugehört haben, wo findet man euch?
Auf Instagram, Schwesterherzendoulas oder die Webseite. Sarah, weißt du, wie die?
Schwesterherzendoulas.de.
Ist da irgendwo ein Minus dazwischen?
Ich verlinke alles in
der
Caption, dann wird das auf jeden Fall gestimmt haben. So. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide fürs Dabeisein. Und ja, macht's gut.
Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du mich in meiner Arbeit unterstützen willst, dann freue ich mich, wenn du mir eine Sternebewertung dalässt und den Podcast auch weiterempfiehlst. Du hilfst mir dadurch dabei, dass auch weitere Folgen entstehen können. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und für deinen Support und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.